Und ist so eine Karriere Ihrer Meinung nach heutzutage noch möglich, vom Kellner zum Luxushotelchef?
Aber unbedingt, und zwar in jeder Hinsicht. Das kann jeder schaffen. Es geht doch nur darum, dass wir, und das ist ja so, das sage ich meinen lieben Mitarbeitern auch immer an den Breidenbachern, das Positive vor dem geistigen Auge haben. Und wenn wir an unsere Träume glauben, wenn wir die visualisieren, ne, denn da steckt ja die größte Energie drin, dass wir die Dinge, die wir uns wünschen, visualisieren und jeden Tag vor uns sehen, dann treten die auch ein und dann werden die auch wahr.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Hallo Düsseldorf, also diese Folge unseres Podcasts ist wirklich Luxus pur. Wir betreten eine Welt, in der eine Nacht bis zu 14.000 Euro kosten kann und wo Spaghetti Carbonara mit Kaviar serviert wird. Die Rolling Stones waren schon hier, Liza Minnelli, George Clooney und unser heutiger Gast bei all dem immer der Gastgeber. Cyrus Hyderian leitet seit 13 Jahren den Breidenbacher Hof und neuerdings ist er auch geschäftsführender Gesellschafter und damit unabhängiger Unternehmer. Als Kellnerlehrling gestartet, arbeitete er sich mit Stationen in der Schweiz, in Florida und im Taunus zum international renommierten Hotelmanager hoch. Doch trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung hat er eine Krise wie die aktuelle noch nie erlebt. Über Monate glich er der Breidenbacher Hof quasi einem Geisterhaus. Wie will er es schaffen, das Geschäft wiederzubeleben? Welche Leute zahlen überhaupt so viel Geld für ihren Aufenthalt in Düsseldorf? Und was müssen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drauf haben, um die Gäste glücklich zu machen? Ich bin Maximilian Nowroth und freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam für eine Stunde beim Breidenbacher Chef persönlich einchecken, um zu erfahren, wie er die hohen Preise rechtfertigt, warum seine Breidenbacher bis zu viermal mehr verdienen als der Branchendurchschnitt und worauf wir bei der nächsten Hotelbuchung unbedingt achten sollten. Ja, und zum Ende unseres Gesprächs, da wurde es richtig hitzig, denn es ging um die Lage in der Düsseldorfer Altstadt. Der Hotelchef findet das Viertel, ich zitiere, asozial und verkommen und hat eine interessante Idee, was man gegen den Sauftourismus machen könnte. Also, ich wünsche euch jetzt einen aufregenden Aufenthalt mit Cyrus Hyderian.
Worauf achten Sie als erstes, wenn Sie ein neues Hotel betreten?
Auf Geruch und auf den Menschen.
Sie sind ja Chef eines Luxushotels. Welchen Luxus gönnen Sie sich gerne selbst in Ihrem Privatleben?
Zeit mit den Kindern.
Apropos, Sie haben Ihre Frau Nathalie auch in einem Luxushotel kennengelernt, denn die hat ja wie Sie auch in Hotels gearbeitet. Wie kam das genau?
Meine Frau Nathalie hat zu der Zeit im Verkauf gearbeitet und ich war stellvertretender Wirtschaftsdirektor damals in Stuttgart. Und wir haben uns tatsächlich in der Kaffeeküche ganz klassisch beim Kaffeekochen kennengelernt.
Udo Lindenberg hat in den 60er Jahren als Page im Breidenbacher Hof gearbeitet und wie ich gelesen habe, übernachtet er auch manchmal bei Ihnen. Wann haben Sie das letzte Mal zusammen eine Zigarre geraucht?
Das war bei ihm in seiner Wohnung im Atlantic Hotel tatsächlich, als er mich eingeladen hat, mit ihm den Abend zu verbringen. Gesprochen haben wir letzte Woche und die Zigarre ist ja ein nicht ständiger Begleiter, denn er raucht jetzt auch schon mal E-Zigarette.
Welchen Sport machen Sie, um sich fit zu halten aktuell?
Ich gehe laufen, außer ich habe eine Verletzung am Fuß und ich bin im Gym und dann gehe ich auch gerne mal Tennis spielen, wenn es das Wetter wieder zulässt.
Hotel ist ja für lange Arbeitszeiten bekannt. Wie viel arbeiten Sie so pro Woche?
Pro Woche rechne ich das nicht aus, auch nicht pro Tag, weil es für mich keine Arbeit ist, sondern es ist eine Leidenschaft. Deswegen ist für mich eigentlich keine Arbeit. Aber wenn Sie die Stundenanzahl meinen, dann sind das sicherlich 14, 15 am Tag.
Cyrus Hyderian oder Cyrus Hyderian, herzlich willkommen bei unserem Podcast Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Novroth, und natürlich auch an den Rotonda Business Club. Vielen Dank.
Sie sind bisher der bestangezogene Mann, den ich hier begrüßen darf in unserem Studio. Das darf ich Ihnen schon mal sagen. Das können die Leute ja nicht sehen. Sie tragen einen Anzug mit Einstecktuch, dunkler Krawatte und Lederschuhen. Sehen Sie immer so schick aus oder ist das nur für heute?
Das ist sozusagen meine Uniform und Ritterrüstung zugleich. Und ich bin in der Tat meistens so angezogen. Meine Frau hat mich immer sehr stark beraten, wie ich mich denn in der Freizeit verhalten soll. Weil ich wusste irgendwann nicht mehr, was ich denn so mit Jeans und T-Shirt oder Hemd kombiniere. Meistens griff ich dann immer zum Hemd und dann auch wieder zur Businesshose. Und das hat sie mir zum Glück abgewöhnt.
Okay, also Sie tragen nicht immer Krawatte in Ihrer Freizeit.
Auf keinen Fall, gar keine Krawatte. Und es gibt sogar Tage, an denen laufe ich auch durchs Hotel ohne Krawatte. Denn auch das ist eine Folge des Zeitgeists, den auch wir als Grand Hotel unterliegen, die Dinge etwas entspannter zu sehen. Wir haben vor einigen Jahren ja auch die Uniform mit Thomas Rath gemacht und haben dabei dann, oder ich habe mich dann eben von Thomas auch überzeugen lassen, dass wir unseren Service-Mitarbeitern eben auch weiße Sneaker geben. Das gab natürlich auch einen Aufschrei bei einer, ich sag mal, vom Alter her fortgeschritteneren Klientel. Mhm.
Ja, und ich würde auch sagen, dass Sie etwas legerer aussehen, zumindest im Gesicht, als noch vor 5 Jahren. Da haben Sie auf Fotos immer so eine randlose, recht strenge Brille an, sind glatt rasiert. Jetzt haben Sie so eine hornigere Brille und 3-Tage-Bart. Also es ist auch nicht an Ihnen vorbeigegangen, dieser Wandel.
Oh ja, Herr Novroth, also genau auf den Punkt gebracht. Wir haben vor einigen Jahren die Grooming-Standards bei uns angepasst, weil Sie können natürlich heute nicht mehr den Menschen, die mit Vollbart kommen, erklären, dass sie ihren Bart abnehmen müssen, wenn sie bei uns arbeiten sollen. Und ich bin dann eben auch zu einem Zeitpunkt vor über 2 Jahren auf diesen Schluss oder zu diesem Schluss gekommen und habe mir tatsächlich dann eben auch ein Bart stehen lassen und habe ein bisschen meinen Style geändert, so wie das halt eben sich anfühlt. Es ist gut.
Sehr schön. Und habe ich Ihren Namen eigentlich richtig ausgesprochen? Können Sie es noch einmal klarstellen, wie spreche ich den korrekt aus?
Ja, also Cyrus sagen viele deutsche Freunde und Bekannte und Cyrus sagen eben viele, der internationalen Freunde und natürlich auch Bekannten, die ich habe. Und da ich mich eigentlich auch viel auf Reisen normalerweise bewege, höre ich Cyrus so oft, dass ich es selbst bei mir in den letzten Jahren eigentlich auch übernommen habe.
Alles klar, dann nehmen wir das auch hier wie Cyrus the Virus in dem Film Con Air, ne?
Sie sagen es, ganz genau. John Malkovich, ganz großartiger Schauspieler, der auch schon im Hotel war und mit dem ich darüber auch damals sprach, als er mich kennenlernte und ich mich vorstellte. Und dann sagte er gleich, I was Cyrus the Virus. Ja, das war witzige
Geschichte. And you are the real Cyrus.
Yeah, well, here I am.
Ja, here I am. Und wir starten doch am besten direkt in medias res mit der Lage der Hotels, weil ehrlich gesagt muss ich Sie erstmal fragen, wie es Ihnen überhaupt geht. Denn die Hotelbranche hat ja wie kaum eine zweite unter Corona gelitten, tut es vielleicht sogar bis heute. Also wie ist Ihre aktuelle Gemütslage?
Die Gemütslage ist gut. Wir gehen in die richtige Richtung. Wir sehen, dass das Ende der dritten Welle ganz nah bei uns ist. Und wir sind auch optimistisch, dass wir unsere Geschäfte bald wieder vollumfänglich auch anbieten dürfen. Unser Angebot, was ja hauptsächlich eben Übernachtungen und auch Essen und Trinken angeht, da dürfen wir sicherlich bald wieder ran. Es wird natürlich noch eine ganze Zeit lang dauern, bis dann wirklich die vollumfänglichen Volumina wieder erreicht werden, denn in der Gastronomie sind die Abstände natürlich eben noch gegeben, die Masken und die Testpflicht etc. Also es wird sich in diesen Tagen entscheiden. Wir werden diese Woche Donnerstag unsere Gastronomie auch wieder für die Öffentlichkeit öffnen.
Mhm. Und in Ihren Zimmern ist da schon wieder Leben eingekehrt? Also wie groß ist Ihre Auslastung aktuell?
Ja, wir haben jetzt am Wochenende tatsächlich die 30% geknackt. Das ist ein Erfolg. Ein großer Erfolg wäre es, wenn es jetzt 50 oder 60 wären. Man muss halt, oder wir Hoteliers tendieren natürlich immer dazu zu vergleichen, was vor Corona war und was heute ist. Und vor Corona reden wir von weit über 70%. Also sind Sie mit in den letzten Monaten 12-15% wirklich in so einem Tal der Tränen eigentlich? Also im Prinzip ist es zu viel, um zu sterben, und zu wenig, um zu überleben.
Zumal, das hatte ich in einem Interview von Ihnen mit der Welt gelesen, Sie täglich 35.000 Euro Kosten haben in dem Breidenbacher Hof und die müssen ja irgendwie reinkommen mit vor allem, denke ich mal, Übernachtungsgästen. Also ist ja auch, stelle ich mir schwierig vor, nach wie vor für die Ertragslage in Ihrem Hotel, oder?
Ja, absolut. Wir haben glücklicherweise Systeme und Prozesse in Deutschland gehabt, die uns Hoteliers und Gastronomen zu einem Großteil zumindest zum Großteil derjenigen, die betroffen waren, einen Teil ihrer Verluste haben deckeln können oder abdecken können. Nun hat das sehr lange gedauert, bis im Prinzip die Gelder bei denjenigen, die betroffen waren, angekommen sind. Aber wir haben immerhin das Kurzarbeiterprogramm voll nutzen können seit Tag 1, also sprich seit dem 16. März des vergangenen Jahres. Und wir haben dann zusätzlich auch oder wir sind in den Genuss der Hilfsprogramme gekommen, wenn man hier von Genuss reden kann. Das deckt natürlich nur einen Teil der Kosten, die sie haben. Und für uns ist das noch nicht alles angekommen, was uns da sozusagen von der Gesetzeslage her zusteht. Aber man muss sagen, da gibt es andere Länder, die ja deutlich härter betroffen sind, wo beispielsweise in Spanien oder auch in Frankreich teilweise diese Programme nicht zur Verfügung gestellt werden konnten und wo Gastronomen und Hoteliers doch deutlich mehr betroffen sind.
Und wie müssen wir uns die Menschen vorstellen, die aktuell bei Ihnen im Breidenbacher Hof übernachten, also jetzt schon wieder da sind?
Voller Freude. Sie sind wirklich so herzlich. Sie sind vor allen Dingen halt eben auch glücklich darüber, dass sie wieder in das Hotel oder in die Gastronomie dürfen. Im Moment war es ja so, oder ist es im Moment seit 2 Wochen bereits, dass die Hotelgäste auch in den Genuss der Gastronomie kommen und sie dürfen dann eben auch Externe dazu einladen, aber eben nur bis 5 Personen aus 2 Haushalten, die natürlich auch negativ getestet sind. Und für mich das noch deutlich größere Glück habe ich eigentlich verspürt mit den vielen Mitarbeitern, die zurückgekommen sind aus der Kurzarbeit, die teilweise 6, 8 Monate nicht mehr bei uns waren, mit denen wir natürlich auch einmal im Monat einen Zoom-Call hatten und jede Woche auch Updates geschrieben haben. Aber wichtig ist einfach auch zu spüren, wie sehr ihnen eigentlich auch ihre Herausforderungen und natürlich eben ihre Zeit im Breidenbacher gefehlt hat. Ne? Und da gibt es ganz viele Virtual Hugs.
Sie hatten ja vor Corona 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie viele haben Sie jetzt noch? Und die Gäste, die bei Ihnen jetzt übernachten, sind das ähnliche wie noch vor 2 Jahren zum Beispiel, also weit vor Corona aus ähnlichen Ländern mit ähnlichen Zielen in Düsseldorf? Oder hat sich Ihre Kundschaft auch so ein bisschen jetzt verändert? Wie sehen Sie das?
Hat sich dramatisch eigentlich verändert. Um ein paar Zahlen zu geben, wir haben vor Corona rund 72% unserer Übernachtungsgäste aus dem Ausland begrüßen dürfen. Ein großer Teil sicherlich aus den USA, aus UK, aus Russland und eben auch aus dem Mittleren Osten sowie Asien. So hat sich Düsseldorf in den letzten Jahren entwickelt. Natürlich auch durch die Messen und die internationalen Kongresse, Konzerte etc., Veranstaltungen. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich im Kern 92% nationale Gäste haben. Das geht jetzt langsam wieder los, ja, dass wir auch international reinbekommen, weil die Restriktionen sich lösen und auch beispielsweise aus dem Mittleren Osten die Gäste auch wieder Visa bekommen werden, sodass dann langsam aber stetig das hoffentlich wieder wachsen wird. Aber kurz- und mittelfristig hat sich das also komplett geändert.
Und ich würde mal davon ausgehen, Sie müssen ja damit rechnen, dass es sich nie wieder so einstellen wird wie vor Corona, denn diese Zahl an Messen wird ja nicht absehbar so schnell zurückkehren und vielleicht haben sich die Leute in der Zwischenzeit andere Destinationen gesucht, also ihre Gästeschar wird sich ja langfristig verändern, oder?
Ja, absolut. Deswegen haben wir auch relativ früh, auch schon im Frühjahr letzten Jahres damit begonnen, im Prinzip den Fokus im Verkauf und im Marketing neu zu schärfen, neu zu profilieren und uns Gedanken darüber zu machen, wie sich eigentlich der Tourismus gerade in so einer Destination, die ja auch wirklich eigentlich weltbekannt ist, Düsseldorf. Unser Dorf ist ja eigentlich auch eine Großstadt und darüber hinaus auch eine Metropolregion, dann auch wieder platzieren und eben auch von der Attraktivität wieder nach vorne bringen wird. Und für uns ist natürlich klar, dass sich der Corporate, also der Business-Kunde, sich auch nach Corona sicherlich einmal mehr überlegt, ob er die Reise aus Sydney, aus Rio und aus New York und aus Moskau nach Düsseldorf antreten muss für jedes Meeting oder ob er das eben auch virtuell machen kann. Und das ist ein entscheidender Faktor, mit dem wir rechnen müssen. Und deswegen haben wir uns konzeptionell im Breidenbacher Hof auch neu ausgerichtet, aufgestellt und profiliert.
Das heißt, Sie haben dann weniger Unternehmenskundinnen und Kunden, also zum Beispiel Messebesucher oder vielleicht auch Berater, die vorher bei Ihnen waren, und mehr klassische Touristen, muss ich mir das so vorstellen?
Ja, das ist der Wunsch, den wir in Düsseldorf natürlich hegen, dass wir deutlich mehr Tourismus, Städtetourismus bekommen aus den umliegenden Bereichen, also ich sag mal aus der Region, dann natürlich aus Deutschland an sich, also auch, dass der Münchner nach Düsseldorf kommt und der Hamburger nicht nur immer seine eigene Stadt oder vielleicht Berlin, weil es nahe liegt, besucht, sondern auch wirklich die Reise nach Düsseldorf antritt. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil Sie müssen sich vorstellen, dass in Düsseldorf auch vor Corona einen überdimensionierten Zuwachs an Hotelkapazitäten erfahren hat, der natürlich jetzt nur schwer wirklich eine Auslastung finden wird, die Eigentümer und die Betreiber in eine wirtschaftlich relevante und auch gesunde Lage versetzen wird. Das heißt also, die Stadt wird sich vom Tourismus her neu orientieren müssen. Wir haben schon immer eine tolle und auch eine nachhaltig erfolgreiche Destination hier etablieren können. Aber jetzt brauchen wir umso mehr den sogenannten Leisure, also den Freizeittouristen, der auch am Wochenende kommt, und das kulturelle Angebot, die Gastronomie und natürlich auch das Umland mit in seine Reiseplanung mit einwebt.
Aber glauben Sie nicht, dass es schwieriger wird, diese, wie Sie sagten, Freizeittouristen zu überzeugen, knapp 400 Euro Minimum pro Nacht zu bezahlen, also bei Ihnen zu übernachten, anstatt die Unternehmenskunden und Messekunden, die vorher da waren und die Rechnung auf Ihr Unternehmen schreiben konnten?
Ja, also gut, es gibt natürlich, oder es gab viele, die das kombiniert haben, die zur Messe gekommen sind und dann einfach ein, zwei Tage verlängert haben, um das dann privat zu finanzieren. Das bietet sich an, weil man hat den Flug ja eh schon gebucht, wenn es internationale Gäste gewesen sind. Jetzt ist es so, dass wir sehen, und ich komme gerade ich war jetzt im Schwarzwald und auch in einer anderen Destination, wo ich gesehen habe, wie die Preise sind. Und ich muss sagen, also, dass wir auf keinen Fall zu teuer sind. Und zwar nicht wir als Breidenbacher, sondern insgesamt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis in Deutschland ist eigentlich eines, das sehr gesund ist. Das ist unsere Auffassung. Denn wenn ich für ähnliche Produkte und Qualität in vergleichbare Regionen europäisch oder in Europa gehe oder reise, dann zahle ich deutlich mehr. Ja, und zwar für die Übernachtung, für die Verpflegung, für die Infrastruktur. Ich meine, reisen Sie mal nach London. Ich weiß, jetzt wird man sagen, oh, London nicht mit Düsseldorf vergleichen. Ich vergleiche es dennoch, weil London, Paris und Düsseldorf haben eines gemeinsam. Sie sind Metropolregionen und wir sind im Herzen dieser Metropolregion. Und wenn ich nach London reise, früher, vor Corona, und dann den Paddington oder Heathrow Express oder sonstiges nehme, um in die Stadt zu fahren, ja, da bin ich ja schon mal mit 40 oder 60 Pfund dabei, mein Minimum. Dann habe ich noch kein Hotelzimmer, dann sind sie im Schnitt mit 250 Pfund dabei und dann haben sie nicht mal die beste Herberge am Platz. Also wenn man das alles mal zusammensummiert, dann sieht man eigentlich, dass wir ein sehr, sehr ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Allerdings, und das wird sicherlich eine Ihrer nächsten Fragen sein, gibt es auch eben, ja, ich sag mal, getriggert durch Corona einen Verdrängungswettbewerb, der ja kurz- und mittelfristig auch eben zum Preisverfall führen wird. Und das ist natürlich das größte Gift.
Ja, zumal, wenn Sie sagen, Sie wollen nationale, also deutsche Kundinnen und Kunden ansprechen, die vergleichen ja möglicherweise das Breidenbacher Preisverhältnis gar nicht mit London, sondern vielleicht mit anderen Hotels in Düsseldorf oder in Berlin und sehen, okay, Sie sind sicherlich fair vom Preis-Leistungs-Verhältnis, aber eben mit dem reinen Preis schon relativ weit oben angesiedelt. Und dann ist ja die Frage, werden diese Leute sagen, ich will auf jeden Fall den puren Luxus haben und zahle 400 Euro die Nacht, oder mir reicht es für 200 Euro die Nacht in einem 4- bis 5-Sterne-Hotel zu Nächten?
Es wird sich darüber sehr deutlich unterscheiden, dass Sie in diesen Hotels, die unter unserem Preis liegen, möglicherweise nicht den Service generieren, den Sie sich wünschen. Wenn Sie ein Fünf-Sterne-Hotel heute buchen, dann erwarten Sie eben auch, dass man Sie mit Namen begrüßt, Ihre Präferenzen kennt, sich um Ihre Kinder adäquat kümmert, wenn Sie einen Hund mit sich führen, dass für den alles vorbereitet ist, dass man sich herzlich um Sie kümmert. Das ist ja das, was wirklich das Kernunterscheidungsmerkmal ist von vielen anderen. Und ich vergleiche jetzt nicht mit den anderen Fünf-Sterne-Hotels bei uns jetzt in Düsseldorf, sondern generell eigentlich auch mit der Entscheidung, gehe ich in ein Budget-Hotel oder leiste ich mir den, ich sag mal, Vorteil, ich würde es gar nicht mal als Luxus jetzt ausdrücken, wirklich auch Service in Anspruch zu nehmen und nicht eben in Hotels, die 100, 110, 120 Zimmer haben, aber nur 25 oder 30 Mitarbeiter. Da kann ich diesen Service nicht erleben. Und ja, da zahle ich dann eben weniger, aber wenn das mein Anspruch ist, das ist ja okay.
Und das Interessante bei Ihnen aktuell ist ja, dass Sie für diesen strategischen Umschwung, den wir jetzt hier gerade besprochen haben, auch innerhalb der Unternehmensstrukturen was verändert haben. Denn seit Anfang Mai ist ja das Breidenbacher nicht mehr Teil der Capella Group, sondern im Prinzip unabhängig mit Ihnen als geschäftsführendem Gesellschafter. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, was sich da verändert hat und vor allem, warum Sie diese Veränderung angestoßen haben.
Ja, wir haben natürlich auch gelernt, wie viele andere Unternehmer und Unternehmungen, dass Corona viel verändert. Bei uns hat sich das mit dem zweiten Lockdown eigentlich angekündigt, dass wir strukturell die Gesellschaftsstruktur mit den Eigentümern und auch die Verträge neu aufsetzen müssen. Denn auch wir waren natürlich in einer schwierigen Lage, nicht ausreichend Liquidität für die nächsten Monate mit Lockdown 2 mit der Ankündigung zu haben. Und so mussten wir umstrukturieren. Zudem kam eigentlich vor Corona schon die klare Fragestellung für uns auf, inwiefern wir mit einer für uns sehr ans Herz gewachsenen asiatischen Hotel Company, mit der Capella Hotel Group, weitermachen und was da für uns die Zielsetzung ist. Mhm. In dem Zusammenhang haben wir natürlich viele, wir nennen sie Affiliations, Partnerschaften für uns natürlich auch uns angeschaut, näher betrachtet, inwiefern für uns eine Distribution in Asien und auch in Amerika oder eben auch mehr in Europa Relevanz hat. Und für uns war klar, dass wir auch ohne Corona möglicherweise zu einem bestimmten Zeitpunkt die Partnerschaft mit Capella lösen würden. Mhm. So. Zudem kam, dass die ursprüngliche Betriebsgesellschaft ja vom Horst Schulze gegründet wurde, der auch Mitbegründer von Ritz-Carlton gewesen ist. Und er war jetzt eben noch bis Dezember Geschäftsführer, als mittlerweile, ich sage immer, mitten im Leben stehender Anfang 80er. Das war natürlich nicht mehr zeitgemäß. So. Und so haben wir im Prinzip die Möglichkeit genutzt, mit den Eigentümern ein neues Konstrukt aufzubauen, das eben auch verspricht, kurz- und mittelfristig nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch finanziell so aufgestellt zu sein, dass wir die Löhne zahlen können, die Lieferanten zahlen können und gleichzeitig eben auch die richtige Basis dafür, selbstständig, nachhaltig Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, den Unternehmenserfolg nach Corona so schnell wie möglich wieder zu erreichen.
Was sind denn dann konkret die größten Veränderungen? Also gleich geblieben ist ja die Eigentümerstruktur. Das ist ja eine vermutlich recht wohlhabende Familie in Kuwait, die die Immobilie besitzt, ne? Aber was hat sich konkret verändert?
Ja, also die Eigentümerstruktur ist die gleiche. Die Property an sich mit den relevanten Flächen, 4000 Quadratmeter Office Space, wir haben diese Retail-Einheiten, die Shops unten drin, die werden weiterhin unter anderem von mir verwaltet und den Eigentümern. Nun bin ich auf der anderen Seite eben auch Mieter. Das heißt also, die Kernveränderung ist, dass ich die Betriebsgesellschaft, die hier in Düsseldorf seit 13 Jahren ansässig ist, persönlich übernommen habe und dort eben Geschäftsführer und Gesellschafter bin.
Ist für Sie dadurch das finanzielle Risiko und vielleicht auch der Druck gestiegen oder fühlen Sie sich ein bisschen entspannter als noch vor einem Jahr mit der alten Struktur?
Ja, das ist eine interessante Frage, die Sie stellen, Herr Novroth. Im Prinzip fühlt man sich als Hotelier, wenn man Geschäftsführer, Prokurist oder eben auch nur General Manager oder wie auch immer der Titel ist, fühlt man sich natürlich für das Unternehmen, die Menschen vor allen Dingen verantwortlich. Und ist eigentlich immer davon überzeugt, dass man in jeglicher Hinsicht immer auch unternehmerisch handelt. Nun, wenn dann doch wirklich die Firma die eigene ist, dann fühlt sich das noch ein bisschen anders an. Und das kann ich mit 30, 31 Jahren Erfahrung in der Hotellerie nun doch auch behaupten. Denn in den, ich sag mal, Genuss oder in diese Lage oder Position sind nicht ganz so viele meiner Kollegen gekommen und Kolleginnen. Umso mehr hat mich das auch beeindruckt, dass Corona diesen Prozess noch mal einmal mehr beschleunigt hat. Denn wir hatten ja doch schon vor Corona vor, die Dinge auch in diese Richtung zu bringen.
Und was ist Ihr unternehmerisches Ziel Nummer eins für diese neue Ära, die Sie jetzt einbeschritten haben als geschäftsführender Gesellschafter?
Die bestehenden Kunden zu halten, die bestehenden Gäste zu halten. Das zweite Ziel ist, neue Gäste zu gewinnen. Das dritte Ziel ist, den Umsatz zu optimieren. Und das vierte Ziel ist, die Effizienz zu steigern.
Bei dem Umsatz habe ich versucht, ein paar Zahlen zu kriegen in meiner Recherche. Es gibt so ein jährliches Ranking von einer Hotel-Fachzeitschrift. Da stand was von 15 Millionen Euro, glaube ich, im Jahr 2016. Ist das noch so die Reichweite, also die Spannweite, in der Sie sich bewegen?
Ja, wir waren sogar noch deutlich drüber in den darauffolgenden Jahren vor Corona. Aber jetzt müssen wir komplett neu denken. Mhm. Also das ist unheimlich schwierig, ein Budget zu schreiben in dieser Zeit. Wir haben es also auch dreimal revised und wissen immer noch nicht genau, was kommt. Weil, wie wir ja alle gelernt haben, wir unglaublich flexibel sein müssen, was die Möglichkeiten angeht, die uns Corona bietet. Deswegen ist es ganz schwer zu sagen. Natürlich wollen wir die 20 Millionen irgendwann wieder knacken, aber das wird natürlich dauern. Also dazu werden wir wahrscheinlich mindestens 3 bis 5 Jahre benötigen. Mhm. Und wir müssen in der Zwischenzeit halt eben neue Wege denken.
Und wenn diese 35.000 Euro Kosten pro Jahr immer noch stimmen, würde das bedeuten, dass Sie 13 Millionen Euro Umsatz pro Jahr bräuchten, um zumindest kostendeckend zu agieren? Also ist das ja jetzt schon echt ein hartes Geschäft erstmal, oder?
Haben Sie vollkommen recht, das wird so nicht funktionieren. Ja. Deswegen sind wir ja auch schlanker geworden, haben aber die Prozesse optimiert in vielen Bereichen, dadurch, dass wir natürlich auch von Capella weggegangen sind und den Vertrag haben auslaufen lassen, war es für uns auch wirklich ein guter Prozess in dieser Zwischenzeit, wirklich alle Prozesse und Standards neu zu betrachten und zu sehen, was wirklich wertvoll ist für uns. Und wir haben natürlich die Philosophie auch zeitgeistiger gemacht, die unseren Mitarbeitern unglaublich wichtig ist, sich jeden Tag zum Line-Up zu versammeln, gemeinsam den Purpose wirklich auch, warum wir dort sind, warum wir da hingehen, was wir da eigentlich tun und wie wir miteinander eigentlich auch Liebe teilen und Liebe unseren Menschen, die zu uns kommen, auch zurückgeben. Und darum geht's ja eigentlich. Und das ist der Purpose. Und den haben wir natürlich nicht weggenommen. Das ist das Herzstück unserer Philosophie. Und gleichzeitig haben wir natürlich eine zweite ganz wichtige Regel, dass wir nicht an den Gästen sparen. Das heißt also, sie werden immer trotzdem das große Blumenbouquet sehen, wenn sie reinkommen. Und wir werden nicht die Dinge wegnehmen, die sie auch aus dem, ich sag mal, vor Corona Breidenbacher Aufenthalt genossen haben. Also wir werden weiterhin unsere Maßstäbe ganz hoch setzen. Genauso die Erwartungshaltung, wie sie bei den Gästen ist, einmal mehr. Und deswegen konnten wir auch gar nicht mit der Rate runtergehen, so wie viele andere Dienstleistungsbetriebe möglicherweise das in Erwägung ziehen oder gemacht haben, ihre Preise zu reduzieren, um damit möglicherweise mehr Kunden anzuziehen und mehr Nachfrage zu generieren. Das ist falsch. Für uns.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Sie die Preise möglicherweise ein bisschen erhöht haben, weil ich meine, Ihre Kundschaft schaut ja vermutlich jetzt nicht auf jeden Euro bei den Übernachtungen und wenn Sie sagen können, wir haben hier ein neues Restaurant eröffnet, wir haben ein bisschen renoviert, das Hotel nochmal auf links gedreht und alle Sachen angeschaut, können Sie ja sogar argumentieren, dass Sie ein bisschen teurer geworden sind, oder?
Ja, wir hatten heute Morgen, wie jeden Morgen, unser Line-Up und unsere Revenue-Managerin, die Yvonne Peters, die hat dann auch am Wochenende wieder richtigerweise entschieden. Die macht ja nichts anderes im Prinzip als Distribution. Das heißt, also sie schaut sich den Markt an, sie schaut sich die verschiedenen Nachfragerhythmen an und entscheidet dann natürlich, wie die Preise ausfallen. Und sie hat am Wochenende auch wieder richtig gehandelt und hat die Suitenpreise um 100 Euro hochgenommen. Das ist auch genau richtig. Gab es deswegen einen negativen Kommentar von den Gästen? Nein. Hm. Ich sage, den Menschen muss es wert sein, halt eben auch dann eben diese Dutchy Suite oder die Executive Suite dann eben für 600, 700, 800 Euro auch zu buchen. Hm. Und da liegt es dann eben auch wieder am Service. Deswegen, wir können gar nicht mit den Preisen runter. Und vielleicht noch eine Sache. Nach den letzten Krisen, 9/11 und Subprime Crisis, ist es auch ganz klar geworden, dass die Hotels, ja, wenn wir jetzt von Hotellerie sprechen, die ihre Preise gehalten haben oder möglicherweise sogar erhöht haben nach der Krise, am schnellsten aus der Krise wieder herausgekommen sind.
Sie haben vorhin schon über die Preise konkret gesprochen und sprachen, glaube ich, über Dutchy Suite und Executive Suite, 600, 700, 800 Euro, aber Ihre Preise gehen ja noch deutlich höher. Also ich glaube, das Teuerste, was man bei Ihnen buchen kann, ist die Royal Suite mit 14.000 Euro. Ist das noch der aktuelle Preis?
Sie haben das perfekt recherchiert.
Okay. Das ist schon ja wirklich deutlich über zum Beispiel, was man im Interconti maximal bezahlen kann oder in einem Hyatt oder so. Und da habe ich mich gefragt, was macht eigentlich eine Nacht bei Ihnen so wertvoll? Also wie rechtfertigen Sie diese hohen Preise?
Service. Raum. Losgelöst sein. Sich antizipiert und vor allen Dingen auch wirklich herzlich willkommen zu fühlen und das Kümmern. Und gleichzeitig die Gewissheit zu haben, wie jetzt eben auch im Beispiel Royal Suite, diesen Flur, diese Gelegenheit, die gibt es nur einmal in Deutschland. Also eben auch die Limitierung.
Mhm. Und antizipieren bedeutet, Sie können Menschen Wünsche von den Augen ablesen, bevor die überhaupt wissen, dass sie die haben? Oder was bedeutet das konkret?
Ganz konkret rufen wir, melden uns bei den Gästen oder dem Sekretariat oder dem persönlichen Assistenten vor der Anreise und erlauben uns danach zu fragen, was wir tun dürfen, um den Aufenthalt deutlich effizienter zu gestalten. Das heißt, wir wissen schon, dass sie dann und dann mit dem und dem Flug kommen, mit dem Auto anreisen, den Fahrer haben, möglicherweise für, ich sag mal ein Beispiel, für ärztliche Untersuchungen nach Düsseldorf kommen, was ja ein großer neuer Teil der touristischen Ausrichtung auch sein wird oder ergänzend sein wird. Und dass wir uns dann darauf einstellen, beispielsweise gibt es viele, die bei uns dann im Präventikum ein Medical Check-up machen. Ja, wir haben ja da
das ist eine Privatklinik bei Ihnen im Haus, muss man glaube ich dazu genau sagen, falls man das nicht kennt. Ja.
Richtig, und dann machen die medizinischen Check und dann wissen wir natürlich, dass die sich möglicherweise dann vorher auch entleeren müssen, nüchtern sein müssen etc. Und dann findet man das alles schon auch vorbereitet. Also dieses Antizipieren hat eine spielt eine ganz wichtige Rolle und dafür haben wir eben keine Concierge, sondern wir haben die persönlichen Assistenten, die eben auch in ihrem Wohnzimmer, das eben ihre Privatsphäre und sichere Umgebung auch sozusagen beinhaltet, außerhalb ihres, und jetzt reden wir mal von Superior Zimmer oder Presidential Suite, no matter, ja, egal was sie buchen, haben sie außerhalb ihrer Buchung, ihres Zimmers halt eben ihre eigene Privatsphäre und ihren eigenen persönlichen Assistenten. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu allen anderen Hotels in Deutschland.
Was sind das für Leute, die solch eine Royal Suite buchen?
Ganz unterschiedlich. Das sind sehr vornehme und auch wohlhabende Asiaten. Das ist das Familienoberhaupt einer sehr hochrangigen Familie aus dem Mittleren Osten und zwar eigentlich aus allen Staaten dort. Die haben wir sehr häufig und sehr gerne. Sie spülen unglaubliches Geld in die Stadt, vor allen Dingen in den Einzelhandel, in die Infrastruktur etc. Die kommen mit ihren eigenen Jets und kriegen am GATT ihre eigenen Slots. Und dann haben wir auch den sehr prominenten Amerikaner, der aus Hollywood anreist, um auch hier den ein oder anderen berühmten und sehr profilierten Facharzt zu besuchen, um dann eben auch 2, 3, 4 Tage die Stadt zu erkunden. Und da gab es ja schon zahlreiche Beispiele in den vergangenen Jahren von vielen Prominenten, die dann eben in der Stadt auf einmal gesichtet worden sind.
Ja, also ich hatte vor allem auch von Musikerinnen und Musikern gelesen. Ne? Ich glaube, die Rolling Stones waren ja schon bei Ihnen, Pink, AC/DC sogar. Die übernachten dann auch in der Royal Suite.
Die übernachten möglicherweise auch in der Royal Suite, aber wir haben ja noch 2 Präsidenten-Suiten, ja, und wir haben auch andere wunderbare Suiten. Es muss nicht immer die größte sein. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und auch diese Entertainer, diese zahlreichen, die auch bei uns gerne nächtigen, die haben natürlich auch unterschiedliche Ansprüche. Meistens sind die Ansprüche der Entourage höher als die der eigentlichen Entertainer.
Gibt es auch Wünsche, die Sie nicht erfüllen wollen oder können?
Ja, alles, was ethisch und moralisch nicht vertretbar ist.
Zum Beispiel?
Ja, also da gibt es Wünsche nach, nach Dienstleistungen, die wir so nicht direkt in unserem Servicekatalog haben, und dafür gibt es dann Rufnummern.
Okay, Sie haben das sehr charmant ausgedrückt. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Und diesen Medizintourismus, oder nicht das jetzt mal, was Sie gerade umschrieben haben, geht es da um wirklich medizinisch notwendige chirurgische Eingriffe oder eher plastische Schönheitschirurgie?
Also das deckt alles ab. Jetzt wissen wir, dass wir in Düsseldorf hier, also bei uns beispielsweise mit dem Präventikum, einfach eine unglaublich professionelle Einheit haben, die so ihresgleichen sucht und ergänzt wird durch die Privatklinik dann eben auch in Essen. Das sind Präventionsuntersuchungen. Wir erweitern dieses Portfolio jetzt durch verschiedene Säulen im Anti-Aging. Das geht dann so weit, dass wir eben auch bei uns neben dem schulmedizinischen Anti-Aging-Part sozusagen auch den alternativmedizinischen Part anbieten. Das geht dann in Richtung Ayurveda. Das ist dann also die reguläre Darmsanierung bis hin auch eben zu 6-wöchigen Kuren, wo ich eben auch gerade eine hinter mich gebracht habe und fühle mich sehr energized, bis hin zu einem Portfolio, das Düsseldorf sicherlich auch in Deutschland einmalig profiliert abdeckt. Das ist die plastisch-ästhetische Chirurgie und dann natürlich darüber hinaus auch die Onkologie. Es sind viele Patienten, die weltweit anreisen, auch vornehmlich aus dem russischsprachigen Raum, die gerade für onkologische Eingriffe oder Untersuchungen kommen, die sich in Russland möglicherweise in ihrer Fazilität nicht gut aufgehoben fühlen und dann dafür nach Deutschland kommen.
Sie haben ja gerade eben auf meine Frage, was macht den Aufenthalt bei Ihnen so wertvoll, erstmal mit Service geantwortet und auch beschrieben, wie Sie das so persönlich wie möglich machen. Ich vermute, wenn ich jetzt den Chef oder die Chefin vom Interconti, Hyatt oder Wellem fragen würde, würden die vermutlich auch mit Service antworten. Aber was ist denn da nochmal so der Unterschied, mit dem Sie sich auch vielleicht von anderen Luxushotels in Düsseldorf absetzen wollen, um eben auch diese Preisspanne zu rechtfertigen?
Definitiv sind wir das Herzlichste von allen Hotels, auch hier in diesem Markt. Wir haben es geschafft, die Menschen dahin zu bringen, dass sie die Gäste, die kommen, wirklich lieben und ihnen das zeigen. Wir zeigen wahres Interesse an den Menschen, die uns besuchen. Und das kann man, glaube ich, auch an gewissen Stellen im Internet ganz gut nachlesen und vollziehen. Und das ist sicherlich die herausragendste Stärke, nämlich die Menschen, die Breidenbacher, unsere Breidenbacher, die nicht nur das Herz am richtigen Fleck haben, sondern große Freude damit verspüren, andere Menschen glücklich zu machen und am Ende auch selbst damit glücklich zu werden.
Ihre Performance im Internet, also auf TripAdvisor zum Beispiel, ist wirklich beeindruckend. Ich habe mir das mal angeschaut, da sind Sie mit weitem Abstand Platz 1 von allen Hotels in Düsseldorf. Und wenn man sich die Bewertungen anschaut, sind die überwiegend extrem positiv. Es gibt ein paar kritische, und da fand ich interessant, dass Sie auch immer, ich weiß nicht, ob Sie das persönlich schreiben oder Ihr Team, immer eine Antwort schreiben. Und in einer Antwort stand auch auf einen konkreten Vorwurf, glaube ich, schlechter Service, dass Sie daraufhin Mitarbeitergespräche geführt haben, wo ich mich gefragt habe, sind Sie ein strenger Chef, der dann sofort, wenn er das liest, sagt, okay, wer war das, was ist passiert, ich will Antworten liefern, oder wie reagieren Sie dann mit Ihren Leuten darauf?
Also man muss erst an erster Stelle mal beide Seiten hören. Mhm. Es gibt immer, ich sag mal, Situationen, wo erstmal laut und vielleicht auch nicht immer ganz sachlich kritisiert wird. Deswegen muss man sich beide Seiten anhören. Und ich bin kein strenger Chef, sondern ich bin ein sachlicher Chef und weiß auch nach über 30 Jahren, wo meistens der Hase im Pfeffer liegt und kann von daher eigentlich alle Gemüter relativ flott auch beruhigen und gibt den Gästen das, was sie erwarten und gleichzeitig eben auch den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich entweder zu korrigieren oder halt eben genügend Training zur Verfügung zu stellen, dass solche Fehler nicht mehr passieren. Im Übrigen sind über 90% aller Fehler, die in einem Hotel passieren, technischer Art.
Also inwiefern, was sind so die klassischen Fehler? Was
meinen Sie? Die Klimaanlage kühlt nicht richtig, die ist zu laut, das Wasser war nicht heiß genug heute Morgen. Wir hatten heute Morgen, by the way, schon einen Feueralarm um 8:30, den eine Partnerfirma ausgelöst hat bei der Überprüfung der Brandmeldeanlage.
Das ist ja auch nicht unangenehm. So angenehm für Ihre Gäste, die dann aus dem Bett geschreckt werden. Ne?
Das ist so, ja. Das ist so. Zum Glück konnte man den Fehler schnell finden und den Alarm zurücksetzen, aber die vier Löschzüge waren heute Morgen vor der Tür und das ist natürlich nicht immer angenehm.
Ich nehme auf jeden Fall mit aus unserem Gespräch, dass die Menschen, die für Sie arbeiten, die Breidenbacher, ein ganz essentieller oder wahrscheinlich der wichtigste Teil sind, um überhaupt Ihr Geschäft und die Art, wie Sie mit Kunden umgehen, am Laufen zu halten. Und zu diesem Thema Mitarbeiter haben wir auch eine Frage aus unserem Publikum bekommen, per Sprachnachricht wie immer, und das möchte ich Ihnen einmal vorspielen.
Gerne, vielen Dank.
Iris, ich bin Helena und ja, habe vor knapp 5 Jahren tatsächlich meine Ausbildung auch im Hotel erfolgreich beendet. Und ja, aufgrund dieser Erfahrung weiß ich natürlich, dass der Hoteljob auf der einen Seite ein ganz fantastischer Job ist, zugleich aber auch ein sehr, sehr anstrengender Job, vor allem aufgrund der Schichtarbeitszeiten und der geringen Bezahlung. Das bewegt natürlich viele Interessierte dazu, sich gegen den Job zu entscheiden. Und mich würde jetzt interessieren, wie du zu dem Thema Bezahlung bzw. Arbeitszeiten im Hotelgewerbe stehst. Und natürlich vor allem, wie du diesen Herausforderungen in der Zukunft entgegenwirken möchtest.
Liebe Helena, ja, vielen Dank für Ihre Frage. Die ist wirklich perfekt gestellt, denn das Thema berührt und treibt uns natürlich schon seit vielen Jahren. Mich persönlich treibt dieses Thema so stark, dass ich mit einem Freund, dem Alexander Eisenbrei vom Öschberghof, einen Verein gegründet habe vor über 5 Jahren hier in Düsseldorf, in den Verein Fair Job Hotels. Und dieser Verein richtet sich im Prinzip genau so aus, dass wir das Selbstverständnis, das wir haben, dass wir übertarifliche Löhne zahlen, dass wir faire Arbeitgeber sind, dass wir faire Arbeitszeiten haben, dass wir Dinge zur Verfügung stellen und Möglichkeiten einräumen der Fort- und Weiterbildung und halt eben auch der Karrieren innerhalb der Hotellerie, dass wir damit natürlich A, die Reputation, also den Ruf der Hotellerie und B, natürlich auch darüber hinaus die Möglichkeiten für alle bieten wollen, die Hotellerie für sich, genauso wie ich für mich, als liebenswerteste Möglichkeit, Geld zu verdienen sozusagen, auch eben anzusehen und anzuerkennen.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind das herzlichste Hotel in Düsseldorf. Würden Sie auch sagen, Sie sind das bestbezahlende Hotel?
Das kann ich nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass wir das möglicherweise sind, aber ich benchmarke nicht mit den Kollegen, weil das dürfen wir gar nicht.
Also ich weiß von einigen Freunden und Bekannten, denen es ähnlich geht oder ging wie Helena, tolle Ausbildung gehabt, Traumjob gefunden. Klar, in der Ausbildung nimmt man in Kauf, dass man nur 500, 600, 700 Euro netto verdient. Dann kommt aber der erste quasi richtige Job nach der Ausbildung und man sieht, ups, am Ende des Monats bleiben 1100 Euro netto hängen und ich habe Abi gemacht, ich habe 3 Jahre Ausbildung gemacht, wie soll ich mir mein Leben in Düsseldorf leisten? Mhm. Wie ist das bei Ihnen konkret zu quantifizieren, wenn Sie sagen, Sie zahlen übertariflich? Also wie viel mehr würde man dort bekommen bei Ihnen?
Das kommt ganz drauf an. Das sind irgendwo zwischen 500 und 300%.
300%?
Ja, natürlich. Ja.
Viermal so viel?
Ja, ja, absolut.
In welchem Bereich?
Der höchste Tarif ist, correct me if I'm wrong, 2.985 oder so, was ja eigentlich für Abteilungsleitung, Leiterpositionen auch nicht immer gerechtfertigt ist. Mhm. Und da sind einige, die mindestens 50 bis 80% mehr verdienen. Und dann gibt es auch welche, die deutlich mehr verdienen. Ganz genau.
Ist
und
das dann
gibt es auch viele, die incentiviert sind, die halt eben auch zusätzlich bei Erreichung der Ziele Erfolgsvereinbarungen haben, die dann eben auch dahin gehen, dass bis zu 35% des Jahresgehalts nochmal on top kommen.
Spannend. Und sind das dann vor allem Leute im Service oder in der Küche, die so viel mehr verdienen als der tarifliche Durchschnitt?
Also wenn Sie richtig, also wir sind ja alle Verkäufer. Mhm. Und beispielsweise hat unser Front Office, ja, das heißt die Rezeption, wo man eincheckt, hat die Möglichkeit, Upsell zu betreiben. Das heißt also, dass ich habe gerade heute ist er da, der Max, der hat vor, ich würde sagen, das sind 2, 2,5 Jahre, hat er einen riesen Deal gemacht. Da hat er einen Gast upgegradet von damals noch Capella Suite, heute die Dutchie Suite. Auf eine Präsidenten-Suite und der ist dann über eine Woche geblieben und da hat er mit einer Frage praktisch, ja, hat er sein Gehalt verdoppelt, ja, weil er 8% vom zusätzlich generierten Umsatz bekommt. Also wir schaffen Incentivierungen und Programme, wo die meisten Mitarbeiter sich auch eben durch einen besonderen Einsatz oder durch eine besondere Fragetechnik, denn am Ende ist es nur eine Fragetechnik. Mhm. Ne? Also wir wissen, dass bei einem Check-in, wenn Sie 10 Check-ins machen und 10-mal nach einem Upsell sozusagen den Gast versuchen da abzusellen, sagen wir, also hoch, dass der sich hochkauft, dann finden Sie einen, der es macht. Das heißt also, Sie haben 10% Trefferquote. Also kommt es im Prinzip nur darauf an, dass Sie jeden fragen und das natürlich auch trainieren. So und gleichzeitig incentivieren. Das heißt also, Sie können Ihr Gehalt mit einem überdurchschnittlichen Gehalt also auch verdoppeln oder sogar verdreifachen, wenn Sie die Möglichkeiten dazu nutzen, die wir Ihnen auch geben.
Das heißt ja, dass dieses Antizipieren von Wünschen am Telefon nicht nur dazu dient, die Leute glücklicher zu machen, sondern Sie auch auf der Einnahmenseite stärker macht, weil Sie dann möglicherweise Upgrades verkaufen können.
Wissen Sie, wenn Sie in einen Breidenbacher Hof gehen für eine Übernachtung oder auch für ein Wochenende und da auch die Restauration etc. buchen, dann kommt Sie nicht auf 10 oder 100 oder vielleicht auch 200 Euro an, sondern dann, und das merken wir in dieser Zeit, das haben wir übrigens auch schon nach dem ersten Lockdown sehr stark gemerkt, dass das Kundenverhalten sehr offensiv geworden ist, was den Konsum an sich angeht und auch die Bereitschaft, höherwertige, teurere Produkte auch zu konsumieren. Und das ist natürlich toll. Und da ist es umso schöner, wenn dann im Restaurant unsere wirklich sensationellen Kollegen und Kolleginnen dann wirklich am Tisch eben auch abends dann die teurere Flasche Champagner, Dom Pérignon oder den Kaviar halt eben auch verkaufen, weil wir viele Gerichte haben. Ja, Sie können zum Beispiel eine Breidenbacher Carbonara nehmen bei uns im Restaurant und da kommen dann halt eben auch 10 oder auch gerne 50 Gramm Kaviar obendrauf. Und wenn Sie das richtig verkaufen und die in Konsumlaune sind, dann wird natürlich auch abgesellt. Und das ist das Thema. Und das macht den Mitarbeitern natürlich auch Spaß, weil sie sehen, sie haben die Ability, sie haben die Möglichkeit eben auch daran zu partizipieren und freuen sich dann natürlich auch drüber. Und dann machen sie im Prinzip alle glücklich damit.
Das heißt, wenn Sie jetzt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswählen, also vielleicht demnächst wieder Bewerbungsrunde haben für Azubis, ich habe ja gelesen, Sie haben ungefähr 20 aktuell, schauen Sie nicht nur auf Freundlichkeit oder vielleicht auch gepflegtes Aussehen, sondern auch verkäuferische Qualitäten?
Absolut, ja. Jeder Mitarbeiter und Azubi, der bei uns sich bewirbt, geben wir die Möglichkeit, sich in einem strukturierten Interview eben auch einem Talent Scale zu benchmarken. So, das bedeutet, dass wir eigentlich anhand der Bewerbung und auch dem Persönlichkeitsprofil praktisch dann erkennen können, welche Talente der Bewerber mit sich bringt. Und demnach schauen wir, ob das Talent, was er hat, eben für diesen Bereich, wo er sich bewirbt, auch eben passend ist.
So, okay, das heißt, es kann sein, wenn sich jemand eigentlich für die Küche bewerben wollte und Sie merken, Mensch, in dir steckt ein goldener Verkäufer, geh mal lieber ins Front Office. Kommt das vor?
Das kann, ja, ganz genau. Das kann absolut passieren, weil es gibt ja immer wieder Bewerber, die sich in den Kopf gesetzt haben, eine bestimmte Position, aber wir merken, dass das Talent ganz woanders ist. Und dann sprechen wir mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin und schauen natürlich, dass wir sie überzeugen können, dann eben auch für was anderes sich begeistern zu lassen. Und meistens sind die dann auch begeistert. Und es ist sehr, sehr schön, dass man nach Talent eben auch einstellt.
Bei Ihnen war es ja so, als Sie in der Ausbildung waren, vor über 30 Jahren, sagten Sie, ne, als Restaurantfachmann oder Kellnerausbildung, wie Sie so schön sagten, hatten Sie damals schon den Traum, eigentlich eines Tages Hotelchef zu werden?
Ja, den hatte ich schon sehr früh, weil mein lieber Freund Sven, der Sohn war von Hoteliers, wo wir, also ich mit meinen Eltern, also meine Eltern und ich natürlich die Wochenenden häufig verbracht haben im Saarland, mir eigentlich die Hotelwelt so stark, so akzentuiert und so liebevoll eröffnet hat, dass für mich eigentlich nichts anderes mehr in Frage kam, als in die Hotellerie zu gehen. Und mit ihm habe ich heute noch Kontakt, der war gerade kürzlich da. Mhm. Und das ist eine tolle Verbindung. Und deswegen habe ich schon mit 9 Jahren im Kopf gehabt, Hoteldirektor zu werden. Und das ist auch nie weggegangen.
Und ist so eine Karriere Ihrer Meinung nach heutzutage noch möglich, vom Kellner zum Luxushotelchef?
Aber unbedingt, und zwar in jeder Hinsicht. Das kann jeder schaffen. Es geht doch nur darum, dass wir, und das ist ja so, das sage ich meinen lieben Mitarbeitern auch immer an den Breidenbachern, das Positive vor dem geistigen Auge haben. Und wenn wir an unsere Träume glauben, wenn wir die visualisieren, ne, denn da steckt ja die größte Energie drin, dass wir die Dinge, die wir uns wünschen, visualisieren und jeden Tag vor uns sehen, dann treten die auch ein und dann werden die auch wahr.
Was sind die Dinge, die Sie sich aktuell am meisten wünschen, die Sie jeden Morgen visualisieren?
Dass die Menschen, die diesen ehrenwerten Breidenbacher Hof betreten, Glück verspüren und das Interesse, andere Menschen auch glücklich zu machen. Das ist am Ende genau das, was jeder von uns sucht, nämlich Glück.
Und wie sehr umtreibt Sie dabei die derzeitige Lage oder Situation in der Altstadt auf der Königsallee? Das kriegen Sie ja voll mit Ihrer Lage zwischen Kö und Altstadt. Was da am Pfingstwochenende passiert ist, beschäftigt Sie das sehr in diesen Zeiten?
Ja, mehr als mir lieb ist. Es beschäftigt mich so sehr, dass ich eigentlich fast täglich Meetings darüber habe, dass diese Situation natürlich kurz- und mittelfristig gelöst werden muss. Das wird nicht ganz einfach sein, aber ich komme gerade aus einem Meeting, wo ich mit der Stadt zusammengesessen habe und wir genau dieses Thema auch beleuchtet haben, inwiefern Prävention hilft, weil da, wo Prävention zu spät ist, da kann man ja nur noch, ich sag mal, anders vorgehen und man muss natürlich jetzt ganz deutliche Einschnitte auch in der Zuwegbarkeit der Innenstadt haben an den Wochenenden. Und da rede ich nicht nur von der Königsallee, sondern auch von den umliegenden Straßen, weil die Lärmemissionen durch diese Autoposer-Szene und natürlich auch durch die feiernden Jugendlichen, die ihre Flaschen natürlich gegen die Hauswände und in den Hoteleingang und überall hinwerfen, das ist etwas, das hat so in dieser Dimension hier nie gegeben. Das ist neu. Und da muss auch die Stadt, und zwar hinsichtlich ihrer Ausrichtung als neue, Destination für Städtereisende, ganz schnell reagieren. Denn wir verlieren täglich Gäste, die das Schauspiel, was sich da nächtlich zuträgt zu den Wochenenden oder wie jetzt auch vor Fronleichnam an dem Mittwoch, Nacht, da müssen wir definitiv sofort handeln.
Also Sie haben echt Leute, die sagen, lieber Herr Darian, so schön das hier bei Ihnen ist, ich fühle mich nicht mehr sicher, ich komme nicht mehr, oder?
Ja, absolut. Mhm. Die Briefe habe ich heute ans Stadtoberhaupt auch weitergeleitet.
Und ich meine, die Frage ist ja, welche Möglichkeit hat eine Stadt wie Düsseldorf? Wir können ja nicht die Altstadt zusperren mit Türstehern, die sagen, du kommst rein, du nicht, bist zu betrunken. Also was haben Sie da für Ideen, was man überhaupt machen könnte?
Ja, die Altstadt ist ja leider total verkommen, weil es keine Regeln gibt. Die Polizei und die Ordnungshüter, die wirklich einen Riesenjob machen, aber wahrscheinlich unterdimensioniert sind. Mhm. Ja, bei der Menge an Menschen, die da reingelassen werden, muss man sich nachhaltige Konzepte überlegen, wie man diese Altstadt auch wieder für den Otto-Normalverbraucher an diesen Wochenenden überhaupt zugänglich machen kann, weil es herrscht ein großes Aggressionspotenzial etc. Das heißt also, man braucht natürlich Präsenz und man muss Regeln schaffen. Und die erste Regel wäre für mich, dass man diese Kioske abschafft, weil die sind ein Grundübel. Da wird der Alkohol auf der offenen Straße konsumiert. Man sollte im Prinzip auch hier hingehen, den Alkoholkonsum in der Altstadt auf der offenen Straße verbieten, so wie das in Amerika gemacht ist. Mhm. Die Altstadt ist dafür da, dass die Lokale besucht werden, so wie das immer war. Und dass man innen sich im Prinzip aufhält und trinkt, also konsumiert und feiert und isst und so weiter, aber nicht draußen vor der Tür. Die Altstadt hat ja mehr Gäste draußen auf der Straße, und zwar viele Ungebetene, als innen. Und das ist das schon mal das Grundübel. Und da wird auf der Straße halt gesoffen und alles Mögliche gemacht. Und das ist schon mal ein Grundübel. Und da muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Und dann muss man natürlich auch die ganzen Zufahrtswege und Straßen ab 22 Uhr meines Erachtens nur noch für Taxen, Anlieger und solche, die da wirklich auch rein müssen, zuwegbar machen. Und alles andere muss man absperren.
Aber Herr Darian, die Stadt ist ja ein offener Raum, den sozusagen erstmal jeder betreten kann und auch soll. Das ist ja Freiheit. Also man kann ja nicht die Altstadt behandeln wie ein Club oder wie ein Hotel, wo man eine Tür stellt und sagt, du bist hier ungebeten, sondern das ist ja ein offenes Gebiet, das irgendwie jedem von uns gehört. Ja, also machen Sie sich da nicht angreifbar, wenn Sie so zu sehr aus dieser Brille Ihrer Kundschaft argumentieren?
Nein, das tue ich nicht. Ich argumentiere aus der Brille der Destinationsvermarktung Düsseldorf. Mhm. Und jeder Kunde, egal ob der 19 ist und mal von München nach Düsseldorf fährt oder ein Rentnerpaar, das am Wochenende einen Kulturbesuch macht und möchte dann gerne nochmal im Schlüssel oder im Ürige gerne nochmal ein Bierchen abends nehmen, der wird im Prinzip gleich sehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ja, und es geht nicht darum, dass wir irgendwas restriktieren wollen, aber wir müssen ja die Sachen verhindern, die im Prinzip die Treiber sind für diejenigen, die da den Unfrieden und die Aggression reinbringen. Mhm. Und das sind sicherlich Dinge, wie ich sie gerade auch genannt habe.
Und haben Sie den Eindruck, dass das Früchte trägt? Also realistisch betrachtet, glauben Sie, dass die Altstadt-Kioske in 1, 2, 3 Monaten schließen werden?
Nein, das wird sicherlich nicht der Fall sein. So ein Prozess dauert mindestens 3 bis 5 Jahre. Das hat man ja, da können Sie den Kollegen Frank Schrader zu befragen. Der hat das ja nun auch in Hamburg sich angeschaut vor einigen Jahren, wie man.
Wer ist das denn, kenne ich ehrlich gesagt?
Der ist der Geschäftsführer, einer der beiden Geschäftsführer, neben Ole Friedrich, von der Destination Tourismus, also okay. Düsseldorf Tourism. Mhm. Und der ist nach Hamburg gefahren und hat sich das angeschaut. Und man hat damals die Reeperbahn wieder resozialisiert und salonfähig gemacht, indem man natürlich auch sich angeschaut hat, was dann das Grundübel da ist. Ja, und das ist der offene Alkoholverkauf bis morgens um 5. Mhm. Und das ist sicherlich eine Sache, die im Prinzip das alles beflügelt, wovon wir hier sprechen. Und das ist ein Sauftourismus, der total entartet ist. Ich meine, ich war mit einem guten Freund von mir vor 1,5 Jahren auf einem tollen Konzert in Antwerpen und wir haben uns die Altstadt da angeguckt, das war wunderbar. Mhm. Das war sauber, das war aufgeräumt, das war ein tolles Angebot, Qualität hoch und so weiter. Mittlerweile siedeln sich natürlich auch, Gastronomen an, die eigentlich dem nicht mehr wirklich zutragend sind. Mhm. Und das ist etwas, das wird sicherlich sich gut zu überlegen sein, ob das der richtige Trend ist in der Altstadt, dass wir da so ein asoziales Viertel haben.
Und in dieser Härte, wie Sie es hier formulieren, haben Sie es auch dem Oberbürgermeister Herrn Keller schon vorgetragen und haben den Eindruck, dass Ihre Wut ist förmlich zu spüren bis zu meinem Platz hier in unserem Raum.
Ja, absolut. Ja, ich mache ja niemanden in der Stadt einen Vorwurf. Ja. Das sind ja andere Dinge, die dazu geführt haben, dass wir solche Szenen jetzt haben, die ja wirklich sehr unschön sind und die halt eben den Touristen in Düsseldorf sich nicht mehr sicher fühlen. Mhm. Und das ist wichtig, dass wir das auch nicht aus dem Auge verlieren, sondern jetzt eben auch die nötigen Maßnahmen dafür einleiten, dass das mittel- und langfristig unter Kontrolle kommt. Ich bin völlig desillusioniert, dass das kurzfristig behoben wird. Aber wir müssen jetzt Dinge anschieben im Sinne aller, nicht nur der Bewohner der Stadt Düsseldorf, die gerne in die Altstadt gehen oder überhaupt sich gerne auch abends mit dem Hund draußen aufhalten oder gerne mal spazieren gehen oder joggen gehen. All die Dinge, die wir nachts früher sicher machen konnten, die sind möglicherweise jetzt nicht mehr so ganz in einem bestimmten Distrikt möglich. Und das müssen wir auch klar besprechen und das müssen wir natürlich auch, ich meine, die Zeitungen sind voll davon, ne? Also da erzähle ich ja auch hier nichts Neues, aber man muss natürlich jetzt auch wirklich geeignete Maßnahmen zustande bringen, die uns von diesem Übel befreien.
Also Sie erzählen nichts Neues, wenn Sie die Situation beschreiben, aber wenn Sie als Hotelchef sagen, die Altstadt ist ein asoziales Viertel, ist das ja schon, sag ich mal, ein härterer Ausdruck, wie man den vielleicht sonst erwarten würde. Und ich bin Ihnen dankbar, dass
Sie diese klare... Ich schere nicht alles über einen Kamm, nee, das ist mir lieber klar. Herr Nowroth, ja. Aber das, was wir hier sehen seit nach Lockdown 1, das hat eine ganz neue Dimension bekommen. Und das ist nicht sozial.
Ja.
Deswegen asozial ist im Prinzip antisozial. Mhm. Und wenn man nicht mehr sich sicheren Fußes in die Altstadt wagen kann, weil man ständig aggressiv angemacht wird und durch Scherbenhaufen laufen muss und angepöbelt wird und so weiter, dann ist das eigentlich, das entspricht das nicht dem, was wir eigentlich uns hier wünschen.
Ja.
So, und das muss man, egal von welchen Bevölkerungsgruppen das ausgeht, unabhängig davon, muss man das angehen.
Auf jeden Fall, nee, also ich wollte auch gar nicht, dass Sie sich dafür jetzt zum Ende unserer Folge rechtfertigen, sondern Ihnen eher danken, dass Sie dieses kontroverse Thema nicht ausgespart haben. Ich wusste, dass Sie das beschäftigt, deswegen dachte ich, wir sprechen drüber und Sie haben klare Worte dafür gefunden. Das finde ich sehr gut. Zum Ende unserer Folge haben wir aber trotzdem noch eine Tradition, ohne die ich Sie nicht gehen lassen will, um es mal ein bisschen auf was Positiveres nochmal zum Ende zu lenken. Und zwar nehmen wir immer noch einen Tipp mit von unserem Gast aus persönlicher Erfahrung. Und bei Ihnen bietet es sich natürlich total an zu fragen, auf welche drei Faktoren sollte man bei der Buchung eines Hotels Ihrer Meinung nach achten?
Man hätte klassisch gesagt die Lage, ja, es kommt ganz drauf an, was man machen möchte, dann die Reputation und natürlich auch den ersten Eindruck, den ich entweder schon im Internet, am Telefon oder wenn ich ein Walk-in bin in einem Hotel habe. Wie nimmt man mich auf? Wie kommt man mir entgegen? Wie schaut man mich an?
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, dass Sie vorbeigekommen sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Sie und den Breinbacher Hof.
Tausend Dank, lieber Herr Nowroth. Hat mir viel Freude gemacht und Ihnen auch alle guten Wünsche. Bleiben Sie gesund.
Wirtschaft Düsseldorf unplugged.
Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf unplugged für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch gefallen hat und was ihr zur Lage in der Altstadt denkt. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken, Ideen und Anregungen per Mail an hallo@wirtschaftspodcast-düsseldorf.de oder schaut einfach mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Kommende Woche begrüßt euch an dieser Stelle Andrea Greuner. Zu Gast hat sie dann Christian Rätsch, den Chef der Kreativagentur Saatchi & Saatchi. Eure Fragen für dieses Gespräch, die schickt ihr am besten einfach über eine Sprachnachricht per WhatsApp an uns. Die Nummer findet ihr in den Folgenotizen und die Antwort bekommt ihr dann in der nächsten Sendung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, empfehlt unseren Podcast doch gerne euren Freunden und Bekannten weiter und schreibt uns eine Bewertung. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut und bleibt gesund. Euer Max.